SRF 3.
Argumente gegen die SVP-Begrenzungsinitiative. Der Bundesrat will inländische Arbeitskräfte stärken. Die Aushöhlungstaktik der Abtreibungsgegner. Mit Alabama verschärft ein weiterer US-Staat das Abtreibungsgesetz. Das Ziel: ein nationales Verbot. Der Appell von Christchurch. Nach dem Massaker in Neuseeland vor 2 Monaten gibt es neue Richtlinien zur Terrorberichterstattung. Das ist Info 3, am Mikrofon ist Pascal Schmitz. Ja, der Bundesrat will mehr tun, um das Potenzial von Arbeitskräften im Inland auszuschöpfen. Das hat er an einer Sitzung heute beschlossen, die ausnahmsweise in Zürich stattfand. Besonders im Auge hat die Regierung dabei ältere Arbeitnehmende. Bundeshausredaktor Gurdin Vinzenz berichtet.
Als Reaktion auf das Ja zur Zuwanderungsinitiative der SVP hat das Parlament bereits eine Stellenmeldepflicht beschlossen. Sie soll Arbeitssuchenden aus dem Inland bei der Stellensuche einen Vorsprung geben. Was der Bundesrat heute für ältere Arbeitnehmende vorschlägt, soll in die gleiche Richtung wirken. Die Arbeitnehmer im Inland fördern, damit, so schreibt der Bundesrat, nur so viele Menschen wie nötig aus dem Ausland zu uns arbeiten kommen. Mit seinen Beschlüssen reagiert der Bundesrat wohl nicht zuletzt auf die neue Initiative der SVP, die Begrenzungsinitiative, die den freien Personenverkehr mit der EU abschaffen will. Konkret können alle Arbeitnehmenden über 40 neu eine Gratis-Standortbestimmung und eine Laufbahnberatung in Anspruch nehmen. Zudem soll das Beratungsangebot auf den regionalen Arbeitsvermittlungszentren verbessert werden für Arbeitnehmende, die schwer vermittelbar sind. Aus- und Weiterbildungen sollen einfacher und konsequenter anerkannt werden und auch über 60-jährige Ausgesteuerte sollen vermehrt Weiterbildungen und Beschäftigungsprogramme absolvieren können. Besser in den Arbeitsmarkt integrieren will der Bundesrat zudem ausländische Jugendliche, anerkannte Flüchtlinge, vorläufig Aufgenommene, aber auch junge Zuwanderer aus EU-Staaten. Diese sollen von einer speziellen Schulung profitieren, die sie auf eine normale Lehre vorbereitet. All diese Maßnahmen kosten 300 Millionen Franken und sind befristet bis 2024. Parallel will der Bundesrat eine Lücke für jene Menschen schließen, die mit 60 ohne Arbeit dastehen, ausgesteuert sind und noch keine Rente bekommen. Ab 60 sollen sie nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen sein, sondern eine Überbrückungsrente bekommen, die ihre Existenz sichert. Zurzeit würden rund 1600 Leute von dieser Überbrückungsleistung profitieren. Kosten würde das etwa 90 Millionen Franken.
Einkaufen in der Landi oder bei Volk, das läuft für die Läden offenbar. Kevin Kahanes aus der Nachrichtenredaktion.
Ja, für den Besitzer der Landi- und Volkläden war das letzte Jahr erfolgreich. Der Umsatz stieg 2018 um gut 8% auf 6,8 Milliarden Franken. Das hat der Agrarkonzern Fenaco heute bekannt gegeben. Zu ihm gehören neben Landi und Volk etwa auch die Getränkefirma Ramsayer oder die Agrola-Tankstellen. Der Gewinn der Gruppe stieg auf 130 Millionen. Ein Teil des Gewinns soll an die Schweizer Bauern gehen. Lebenswichtige Medikamente, die fehlen, das ist ein weiteres Thema des Nachmittags. Es klingt nicht gut, aber das ist in der Schweiz offenbar immer mehr der Fall. Dazu hat das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung heute einen neuen Bericht veröffentlicht. Da heißt es dann etwa, die gravierendsten Engpässe der letzten beiden Jahre betreffen etwa Impfstoffe gegen Tollwut oder ein Notfallmedikament für Allergiker. Das Bundesamt warnt, die Regierung müsse Maßnahmen treffen, um die Versorgung mit Medikamenten zu verbessern.
Info 3 Abend.
Pro-Life oder Pro-Choice? Es ist eine der ganz großen Fragen in den USA. Für oder gegen Abtreibung? Im US-Südstaat Alabama hat das Parlament jetzt jedenfalls ein drakonisches Anti-Abtreibungsgesetz verabschiedet. Es verbietet Ärztinnen und Ärzten in Alabama, Schwangerschaften abzubrechen, auch nach Vergewaltigung und Inzest. Das ist kein Einzelfall. Auch andere konservative Staaten in den USA haben in letzter Zeit Anti-Abtreibungsgesetze verabschiedet. Das Ziel der Abtreibungsgegner ist klar. Sie wollen, dass der oberste Gerichtshof, der Supreme Court in Washington, die neuen Gesetze stützt. Das wäre das Ende des Abtreibungsrechts in den USA. USA-Korrespondentin Isabel Jacobi.
Die Abtreibungsgegner erleben in den USA derzeit einen Höhenflug. Kentucky, Mississippi, Ohio, Georgia und nun Alabama. Ein Gliedstaat nach dem anderen hat Beschränkungen für Abtreibungen verabschiedet. Alabama nun sogar ein fast totales Verbot. Nur wenn für die Mutter eine akute Lebensgefahr besteht, sollen Ärzte eine Schwangerschaft abbrechen dürfen. Andere Staaten haben sogenannte Herzschlaggesetze verabschiedet. Sie verbieten Abtreibungen nach 6 Wochen Schwangerschaft. Viele Frauen sind sich zu diesem Zeitpunkt einer Schwangerschaft noch nicht bewusst. All diese Gesetze haben eines gemeinsam: Sie werden zunächst nicht in Kraft treten. Zivilrechtsgruppen und Frauenorganisationen haben umgehend geklagt, mit Erfolg. Denn in den USA sind Abtreibungen bis 24 Wochen verfassungsrechtlich erlaubt. Seit 1973, seit dem Grundsatzurteil des obersten Gerichtshofs im Fall Roe v. Wade, gelten Schwangerschaftsabbrüche als fundamentales Recht auf Privatsphäre. Diesen Rechtsgrundsatz wollen die Abtreibungsgegner und Gegnerinnen in den USA nun also stürzen. Sie spekulieren darauf, dass ihre Gesetzesentwürfe via Appellationsgerichte irgendwann vor dem obersten Gerichtshof in Washington landen. Sie hoffen dort auf ein Richtergremium, das nach rechts gerutscht ist. Die neuen obersten Richter Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh gelten als Abtreibungsskeptiker. Präsident Donald Trump hat sie ernannt unter Applaus der christlich-konservativen Lobby. Alabama fährt von allen Gliedstaaten den schärfsten Kurs. Das Anti-Abtreibungsgesetz ist ein klarer Angriff auf den Grundsatz, der seit Roe v. Wade gilt. Die Privatsphäre der Frau findet keine Erwähnung, dafür aber der Zitat «Holocaust» an 50 Millionen Babys. Das Gesetz will etablieren, dass sich teilende Zellen kurz nach Empfängnis als gottgewollte Person gelten. Ob das drastische Alabama-Gesetz oder die Aushöhlungstaktik der anderen konservativen Gliedstaaten dereinst vor dem obersten Gerichtshof Gehör finden, ist spekulativ. Abtreibungsgegner und Gegnerinnen hoffen, dass Präsident Trump bald einen weiteren Richterstuhl neu besetzen kann. Käme es zu einer Umkehr von Roe v. Wade, treten in den Gliedstaaten die alten Gesetze wieder in Kraft.
Info 3 Abend.
Ein Attentäter filmt seine Tat und überträgt sie live auf Facebook. So geschehen Mitte März beim Terroranschlag auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch. 51 Menschen wurden getötet. Das soll es in Zukunft nicht mehr geben. Da sind sich die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern und der französische Präsident Emmanuel Macron einig. Deshalb hat Macron als Vorsitzender der G7-Staaten gemeinsam mit Ardern in Paris den Appell von Christchurch lanciert. Ziel ist, dass sich möglichst alle Länder für neue, strengere Regeln bei der Medienberichterstattung über Terroranschläge aussprechen. Fredrik Steiger berichtet.
Für die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern steht fest, das Massaker, das ein Rechtsextremer Mitte März im neuseeländischen Christchurch verübte, war gezielt für die maximale weltweite Verbreitung über die Medien konzipiert, vor allem über Online-Medien.
This attack was specifically designed to be broadcast.
Seither kämpft die Regierungschefin für strengere Regeln in der Berichterstattung über Terroranschläge. Wohl wissend, dass Neuseeland allein zu wenig Gewicht auf die Waage bringt, suchte sie nach Verbündeten und fand sie vor allem in Emmanuel Macron, dessen Land zurzeit den Vorsitz der Gruppe der G7-Staaten innehat. Außerdem in UNO-Generalsekretär Antonio Guterres.
Your call to action is something that is of course very important for us.
Er begrüßt Ardens Initiative und ergänzt sie sogar mit einem UNO-weiten Programm gegen Hassreden. Einen ersten Erfolg errang der Appell von Christchurch schon, bevor die ersten Regierungschefs ihn heute unterschrieben. Facebook, das zusammen mit Microsoft, Google oder Twitter an dem Treffen in Paris dabei ist, kam nämlich gleich mit der Zusage, seine Regeln zu verschärfen. Etwa Nutzer befristet zu sperren, die Links zu terroristischen Inhalten weiterleiten und generell jegliche Live-Videos von terroristischen Anschlägen zu unterbinden. Es geht aber nicht nur um digitale Medien, sondern auch um traditionelle. Sie sollen verpflichtet werden, der Selbstdarstellung von Terroristen keinen Raum zu geben. Ihre Namen sollen nicht genannt, ihre Porträts nicht abgebildet werden. Und jegliche Publikationen von Lebensgeschichten sind zu vermeiden, die Attentäter bei Terrorsympathisanten zu Helden stilisieren könnten. SRF hat sich selber entsprechende Regeln gegeben. Kritiker des Appells von Christchurch wenden ein, solche Richtlinien, sollten sie denn in den einzelnen Ländern zu Gesetzen werden, seien im Internet technisch schwer durchzusetzen. Sie beklagen auch, dass an die Stelle von Selbstverpflichtungen von Medien staatliche Vorschriften treten. Zudem würden autoritäre Staaten den Appell missbrauchen, um ihren Medien Maulkörbe anzulegen, weshalb letztlich die Medienfreiheit weiter eingeschränkt werde. Die neuseeländische Premierministerin hat dafür wenig Verständnis.
This isn't about freedom of expression. This is about preventing violent extremism and terrorism.
Es gehe hier nicht um die Meinungsäußerungsfreiheit, es gehe darum, Terrorattacken zu verhindern. Emmanuel Macron wird den Appell nun einbringen in den G7-Gipfel im August in Biarritz. Die meisten G7-Mitglieder stehen dahinter. Die Amerikaner jedoch sind skeptisch gegenüber einem solchen Gipfelbeschluss. Zu den Erstunterzeichnern in Paris wollte US-Präsident Donald Trump jedenfalls schon mal nicht gehören.
Die Enthüllungen der sogenannten Panama Papers über Steuerhinterziehung, sie sind gut 3 Jahre her. Trotzdem gibt es heute Neues dazu, Kevin Kahanes.
Ja, noch immer kommen im Zusammenhang mit den Panama Papers neue Anschuldigungen ans Licht. Darum haben die Behörden in Deutschland nun eine landesweite Razzia gemacht. Sie haben die Wohnräume von 8 vermögenden Privatpersonen durchsucht, dazu knapp 12 Banken sowie die Büros von 4 Steuerberatern. Mit den Panama Papers flogen 2016 Finanzströme in den mittelamerikanischen Staat auf. Weltweit gerieten Politiker, Geschäftsleute und Prominente unter Druck. Nun noch zum Thema Blutdoping im Radsport. Der Internationale Radsportverband verdächtigt 2 aktuelle und 2 ehemalige Radprofis. Der bekannteste unter ihnen ist Alessandro Petacchi. Er trat vor 4 Jahren zurück. Der Italiener hatte an großen Rundfahrten fast 50 Etappen gewonnen. Petacchi weist die Dopingvorwürfe zurück. Hier sind die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.442 Punkten. Das ist ein Plus von 0,4%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,2%. Der Euro wird zu 1.1303 Franken gehandelt und den Dollar gibt's für 1.0087 Franken. Ja, es bleibt noch das Wetter. Morgen gibt es im Norden zum Teil hochnebelartige Bewölkung. Sonst wird sonnig bei 14 bis 16 Grad. Im Süden erst sonnig, dann lokale Schauer.
Das war Info 3. Wir liefern den kompakten Newsüberblick 2x am Tag und natürlich jederzeit online auf srf.ch/news. Verantwortlich heute Yvonne Lambricker und Pascal Schmitz.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.